Das ist fürs Publikum. Na, ich glaube nur eins. Bitte kommt's. Wie auch immer.
Excellent. So. Thank you, everyone.
Genau, wir starten vielleicht jetzt. Ich frage mal an euch, die Speakerinnen, ob es etwas gibt, das ihr von den anderen kritisieren, kommentieren, kritisch hinterfragen, oder hat es da eine große Inspiration gegeben? Ich warte noch, bis die Kolleginnen... Wir starten die Runde damit, dass ihr die Möglichkeit habt, aufeinander Stellung zu nehmen oder aufeinander euch zu beziehen und zu sagen, gibt es irgendwas, was jemand vor euch, nach euch gesagt hat, das interessant ist, kritisch, das ihr nicht versteht, wo es Nachfragen gibt? Ist da irgendwas? Ja?
Ja. Okay. Yeah, I felt inspired from your talk because I was talking a lot about women empowerment. And I thought about your example and your presentation, a really great example of success, and what you reached there is amazing.
Dankeschön. Dankeschön. Nein? We'll get to talk about. Okay, also ich hab schon ein paar Fragen. Herr Frey, Sie haben gesprochen über Reverse Innovations. Können Sie uns da mehr erzählen? Was meinen Sie? Da gibt's da ein paar Beispiele?
Ich denke, wir haben ja auch in den anderen Vorträgen und das Beispiel eben aus Kenia mit den Elektrobikes ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo wir ja genauso auch lernen. Also bei uns geht es ja auch um das Thema E-Bike und E-Bike-Sharing und so weiter. Also es gibt ja viele Lösungen, die gerade diese flexiblen, kleinen Transportmittel, die wenig Platz brauchen, aber gleichzeitig gut in die Strukturen passen. Diese Beispiele zeigen ja, wo wir lernen können. Und ich glaube, wir haben ja auch lange Zeit in Europa diese One-Size-Fits-All sozusagen oder One-Solution-Fits-All-Strategie verfolgt und sehen wir ja, dass das eben nicht passt, dass das nicht zu unseren historischen Zentren passt, dass das nicht zu unseren Strukturen passt und die Abhängigkeiten und Probleme mehr erhöht hat als gelöst hat. Und ich glaube, in der Zwischenzeit ist es so, dass in dieser global vernetzten Situation wir überall voneinander lernen können. Und das zeigen ja die Beispiele auch, wenn engagierte Institutionen und engagierte Personen das machen, dass das auch wirksam wird im System.
Und warum Reverse?
Reverse, weil wir gewohnt waren, dass wir wie die Missionare nach dem Weltkriegen in die Länder gehen und überzeugt von unserem Denken sozusagen das den anderen beigebracht haben und gesagt haben, das ist die Lösung, was natürlich völlig absurd ist. Dieser Missionarscharakter ist ja mehr als überholt. Ich glaube, dass es eher umgekehrt heute ist, dass wir ja auch in einer Zeit das betrieben haben, wo wir schon selbst sehr viel Bodenhaftung verloren haben, was unseren Lebensstil betrifft. Und dass wir jetzt in eine Zeit kommen, wo wir auch wiederum sozusagen auf diese Erdung, auf diese Bodenhaftung wieder zurückkommen müssen, die wir brauchen. Auch eine gewisse Form von Überheblichkeit, die wir hatten mit unserer Form des Wirtschaften und des Lebens und des Ausbeutens anderer Länder, Ressourcen und Menschen. Und das ist ja das Mobilitätssystem hat ja da sehr, sehr viel beigetragen zu dieser großen Ausbeutung weltweit an Ressourcen. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo ich glaube, auch das einmal in eine Reverse Situation kommt, in eine umgekehrte Situation. Und das uns auch wieder ein bisschen Demut vielleicht nahe bringt, was unser Handeln betrifft in einer globalisierten Welt. Und das ist, glaube ich, vernünftig und notwendig auch.
Dankeschön. Herr Schwenn. Herr Schwenninger, Sie haben uns ja desillusioniert. Es gibt kein Wundermittel. Vielleicht haben wir damit gerechnet, vielleicht auch nicht. Der Wort Schnitzel ist es nicht. Ich habe aus Ihrer Präsentation mitgenommen, Elektro ist der einzige Weg. Ist das so? Und mit welchen Side-Effects, mit welchen Nebenkosten? Also
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es kein Wundermittel gibt. Das wäre einfach, wenn wir sozusagen einfach so weitermachen könnten wie bisher und trotzdem alle unsere Ziele erreichen. Das ist irgendwie liegt auf der Hand, dass das nicht geht. Elektro ist der einzige Weg, aber eben muss man da noch sehr viel dazu sagen. Halt, ich habe am Anfang meiner Präsentation auch gezeigt, dass die Strategie eigentlich anfängt mit Vermeiden. Also das ist einmal das Übergeordnete sozusagen und dann verlagern und nur das, was übrig bleibt, sozusagen umstellen auf effizientere Formen. Ich glaube aber, was vielleicht so ein bisschen auch in allen Präsentationen herausgekommen ist und was für mich auch immer so ein bisschen ein roter Faden bei diesem ganzen Thema Mobilität, Verkehr, Transformation dieses Systems eigentlich sehr wichtig ist, dass wir eigentlich, es gibt da immer so eine Pfadabhängigkeit und man hat irgendwie Angst vor Neuem, vor Veränderung. Und wo das dann aber mal ausprobiert wird, sieht man sehr schnell, dass es ja dann vielleicht doch ganz gut funktioniert. Mhm. Und Elektroautos, das ist halt sozusagen einfach das Weitermachen wie bisher. Also jetzt hatten wir halt sehr viele Autos mit Verbrennungsmotoren und die bequemste Art ist, dass wir jetzt einfach denken, ja, wir müssen ja nichts verändern, wir tauschen das halt aus mit Elektromotoren und dann haben wir es erledigt. Geht sich aber eben in Summe trotzdem nicht aus. Deswegen müssen wir auch was verändern und ich finde gerade so Beispiele eben auch aus aller Welt, wie wir es jetzt gehört haben, zeigen immer sehr gut, überall dort, wo mutige Politik einfach mal was Neues ausprobiert und man dann auch sieht, aha, es funktioniert ja auch anders. Das schafft dann eigentlich auch Motivation. Und es ist eigentlich gerade beim Verkehrssektor erstaunlich, dass wir, sage ich mal, den gleichen Fehler insofern immer wieder machen, dass wir uns sozusagen einfach davon leiten lassen oder nicht trauen, Dinge irgendwie anders zu machen und immer denken, das geht jetzt nicht und morgen bricht die Welt zusammen. Und dieses Muster in der Diskussion hat man immer wieder, dass man, sobald man irgendeine Veränderung diskutiert, in welchem Bereich auch immer, kommen sofort die Gegenargumente, warum das alles nicht geht. Und gerade solche Beispiele zeigen, wie gut das eigentlich geht. Und das sind Beispiele aus der ganzen Welt, aber es sind auch Beispiele in Österreich. Wir sind in Wien, wurde schon genannt, das Beispiel Maria-Hilfer-Straße ist in Wien immer so ein Paradebeispiel, weil es davor natürlich viele Diskussionen gab, warum dann alles zusammenbrechen wird. Und im Nachhinein, und da gibt es eben viele Beispiele, ist es dann oft so, dass Menschen eigentlich immer schon dafür gewesen sind. Also im Nachhinein. Davor werden Dinge immer kritisch kommentiert, aber wenn man es dann mal ausprobiert und sieht, es funktioniert und es erhöht vielleicht sogar die Lebensqualität, dann waren im Nachhinein immer schon alle dafür. Und insofern plädiere ich eigentlich im Verkehrssektor dafür, dass wir eben Mut haben, Dinge auszuprobieren und das funktioniert, glaube ich, dann auch vielleicht ein bisschen besser, wenn man nicht immer so in endgültigen Kategorien denkt und man denkt, jetzt probieren wir mal was anderes und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir ein grundsätzliches Problem, sondern man kann ja auch mal sagen, zum Beispiel, wir probieren das jetzt einmal ein Jahr und je nachdem, wie gut es dann funktioniert, rudern wir danach wieder zurück oder auch nicht. Und da gibt es, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten, auch in Österreich, wie man gerade eben den Energieverbrauch des Verkehrs reduzieren kann. Ich nenne nur ein Beispiel, ist irgendwie, ich weiß nicht, sehr kontrovers und seit vielen Jahren diskutiert, auch wegen Corona und auch wegen der Energiekrise, sowas wie Tempolimits. Das ist irgendwie, das ist jetzt keine Rocket Science, könnte man irgendwie ändern, könnte man ausprobieren, könnte man einfach mal schauen, was bringt das für den Energieverbrauch, was bringt das auch für die Verkehrssicherheit. Wenn wir drauf kommen, das war eine blöde Idee, dann erhöhen wir die Tempolimits halt wieder, aber das einfach mal auszuprobieren, würde niemandem schaden und ich glaube, wir würden sehr gut drauf kommen, dass das auch so funktioniert und auch da gibt es viele Beispiele, die eben gezeigt haben, wenn man das mal ausprobiert, im Nachhinein steigt dann die Akzeptanz und die Leute sehen, dass das eigentlich auch Benefits in unterschiedlichen Bereichen hat.
Danke. Das ist quasi das Plädoyer eben für mutig sein, Neues ausprobieren, nicht am Alten beharren. In Nairobi wurde ja ausprobiert, mit E-Bikes zu fahren. Was hat die Großmutter zu den E-Bikes gesagt? Und welche, vielleicht können Sie uns noch mehr erzählen, welche sozialen Implikationen die E-Bikes in Nairobi haben?
So my grandmother does cycle. It's good. It's the only mode of transportation she has. But the biggest difference that electric bicycles brought is extra congestion. Mm-hmm. And the reason why it did that was because when roads were being built, mm-hmm. nobody thought about a bicycle as another asset type on the road. So now you're telling city planners, mm-hmm. when you design a road, a bicycle is an asset, it is a vehicle, it just doesn't have a number plate. So how do you make sure that these bicycles seamlessly work with the rest of transport? Because we are not going to have all the cycling lanes we need tomorrow, but the bicycles are on the road now. And then the other side of it was, how do you sensitize drivers into understanding that there's this new asset class and it's called a bicycle? So for almost 3 years, with another organization called Critical Mass, we just cycle. And our idea is to create enough awareness, not just for the cyclists, but also for other motor road users, pedestrians as well, make them aware that this asset class is here. It's not here to cause a disruption, although it is a disruptor, but it is here for everybody to understand that it is a mode of transportation that is just as acceptable as your V8 on the road. So either you learn how to share, or you give us what we want today. And we know what we want today is a cycling lane, and we're not going to get it. Mm. So you learn how to share. So that disruption makes everybody rethink. And that rethinking is what's absolutely important, because it's the only way to create these baby steps to a bigger and a safer situation for everybody on the road.
And, sorry, I'm not allowed to speak English. Wer fährt in Nairobi E-Bike? Sind das immer noch die reichen Leute, die ein Training machen? Oder wer fährt heute in Nairobi E-Bike?
Okay. So the majority of the users are youth between the ages of 18 and about 35. Mm-hmm. The reason being is we created a whole new sector for delivery guys. So they use their electric bicycles to do deliveries. Last mile logistics, or urban logistics, as you would call it. But also a lot of the wealthy people feeling that it's an easier... I like my electric bicycle. It's a softer way to cycle. You know, you don't use a lot of energy and you can get from one point to another. So even the rich, it's no longer... There's nothing special about it anymore. It has become a thing that most people can use. So you would see a lady cycling to work. We have now adopted the thing of having the carrier on the back, so you see people carrying their children to work. We have the bicycles with the big front part that allows us to carry so many other things on it. So it's becoming more common than it was a few years ago.
Thank you. Festival Boateng, Wir haben gehört, die Rikschas werden kriminalisiert für den Transport von Menschen. Was ist die Zukunft von den Rikschas in Ghana?
Okay, thank you very much. It's criminalized now, but there is discussions about trying to take out the law that, you know, criminalized. So they want to change the law, you know, for people to use, because it's becoming huge. You know, a lot of people now depend on them. But then it speaks to, you know, a bigger problem. And probably that's, you know, some of the lessons, you know, other parts of the world could, you know, learn, that if the state, you know, abdicates its role, then you create non-optimal solutions that fill the gap. And then they create problems which you really could not prevent. Then you are forced to regularize things that you would otherwise, you know, would not, you know, have, you know, done so. But because of the huge demand, there is really, you know, intense pressure on politicians to change it. And so there is really discussions about that. It was huge at the last elections. The president that won actually made the commitment that that's part of the things that they're going to use. So I'm expecting that in the coming years, they would, you know, sort of remove, you know, the criminalization. But then the problems that led to the criminalizing them in itself would not vanish. Mm. The safety issues, the congestion, the emissions. And so you need more comprehensive policies for them to be more useful than, you know, transporting people and then creating jobs, so they could actually, you know, serve needs without creating a lot of problems, right? And so just changing the law would not, you know, sort of fix, you know, these, you know, sort of problems. And your idea of not magic bullets kind of thinking, you know, it's really useful in such context, yeah.
Danke. Frau Lopez, darf ich Sie fragen, wir haben gehört, oder Sie haben gesprochen über die Gefahr, die von Transport oder von Mobilität ausgeht. Viele Menschen sterben am Weg und die MIWA bietet Lösungen. Können Sie uns da noch ein, zwei nennen? Wir haben gehört, eben die Mädchen, die mit den Fahrrädern in die Schule fahren in Indien. Haben Sie da vielleicht noch ein, zwei andere Beispiele für uns?
Ja, es ist so, dass viele Eltern dann die Kinder zum Beispiel nicht in die Schule schicken wollen, weil sie müssen dann ganz in der Früh losgehen, weil sie müssen Kilometer so bis 2 Stunden jeden Tag oder bis 3 Stunden jeden Tag hin, 3 Stunden zurück und in der Dunkelheit. Und es ist nicht nur die Mädchen sind sehr, wie sagen wir, auf das Risiko von Gewalt und Vergewaltigung, leider, die von Indien, wo ein Pfarrer den Unterschied macht, aber auch die Buben zum Beispiel in der Regionen, wo Krieg gibt, wo Rebellen gibt und so, dann sind sie auch, ja, die werden dann von diesen Rebellen, wie sagen wir, rekrutiert. Und dank Mobilität, dank, dass man einen Bus haben kann, dass die Kinder in die Schule bringen kann, dann man die Kinder dann wegfunden. Oder es gibt auch Organisationen, die Art Center, die Kunstcenter anbieten zum Beispiel oder Sportaktivitäten am Abend, damit das auch nicht passiert. Mhm. Und damit sie auch kommen, braucht man dann die Mobilität dafür.
Alles klar. Genau. Dankeschön. Jetzt habe ich noch eine Frage an die Frau Veronika Ortiz und dann werde ich noch mal ins Publikum schauen, ob hier Fragen kommen. Frau Ortiz, Wien habe ich noch nicht in der Liste der Gewinnerinnen gehört. Vielleicht können Sie uns erklären, welche Kriterien angewendet werden, um den Preis zu bekommen. Nach welchem Muster gehen Sie da vor? Yes. Es dauert jetzt ein bisschen, weil der Film übersetzen muss.
European cities are known for their, you know, their, they prioritize walking, cycling, and definitely not using cars. We awarded Paris in 2021 when the big, you know, transformation scaled, and it became a really great example for other cities to get inspiration from. We usually, I mean, but not exclusively, award cities that show progress within their range of design and finance capacity. So we look also for cities that other cities can see, you know, can see themselves reflected into. That's why usually we look into cities that are in the Global South. Because the reason we usually hear from cities that are in this, you know, middle size and in a moment of a transformation where the model can go to a very car-oriented one versus a sustainable one, the reason why they don't implement transformation and change is because they don't think they have the resources, European countries or the Global North have. So we tend to use examples of cities that are really designing and developing models for themselves, applying innovation, applying new design, new policies to transform the way the cities are growing. Usually we're talking about cities, middle-sized cities that are in the middle, you know, of a massive transformation. Also, we don't choose the cities. We open submissions and cities apply to be part of the selection. So that opens in February, and we have had, as I said, cities from Europe. So yeah, I don't disencourage Vienna to apply and be an example for the world.
Okay, also die Stadt Wien hat noch eine Chance. Jetzt schaue ich nochmal ins Publikum. Gibt es eine Frage? Ja, jetzt kommen die Hände in die Höhe. Wenn Sie die Frage stellen, möchte ich Sie bitten, Ihren Namen zu sagen, wenn Sie für eine Institution da sind, auch die Institution kurz zu nennen und an wen die Frage gerichtet ist. Fragen wir gleich die Dame in der zweiten Reihe.
Also, okay. My name is Heidi Sequence. I'm the spokesperson for mobility for the Green Party in Vienna. And my question goes to Olivia. You showed a graph about the rise of electric mobility in Nairobi, and I was very impressed, but I was wondering whether you could specify how much of this is cars and how many of these are bikes. Thank you.
So the graph was just for cars. Bicycles are double the amount of the cars, yes. So because we don't take accounting of how many bicycles on the road are on the road, we have to go to every company that has sold electric bicycles, and there are three in Kenya. So the three of them, over the period of time, have sold about 18,000 electric bicycles on the road, which are now on the road.
Dankeschön. Der Herr in der dritten Reihe.
Jakob Schnell, eine Frage an Herrn Frey. Wie sind die aktuellen Entscheidungen für den Ausbau vom hochrangigen Straßennetz in Wien und im Umland im Kontext von einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung zu bewerten?
Also sie stehen im Widerspruch dazu. Einfach weil letztendlich die Probleme nicht gelöst werden damit, sondern nur verstärkt werden. Also die USA hat beispielsweise heuer einen Report rausgegeben, dass es in den USA, also das Land der Autobahnen und der Schnellstraßen, noch nie so viele Staustunden gegeben hat in der Geschichte des Landes der USA. Warum? Weil sie bauen natürlich Infrastruktur fürs Auto, jeder fährt Auto und das löst die Probleme nicht, wie wir ja in der Zwischenzeit global sehen. Das heißt, es steht also im Widerspruch zu dem und es erzeugt Abhängigkeiten auf der einzelnen Ebene, weil es suggeriert, dass ich schnell von A nach B komme und wenn jeder schnell von A nach B kommen will mit dem Auto, dann funktioniert das im System nicht. Funktioniert das nur mit effizienten Möglichkeiten, mit Fahrrad, öffentlichem Verkehr vor allem und Fußverkehr in der Stadt. Und es erzeugt natürlich Probleme für die Gesellschaft insgesamt, weil es die teuerste Lösung und die ineffizienteste ist, weil diese Probleme, die da entstehen, Stau, Unfälle, Folgekosten für die Umwelt, irgendwo bezahlt werden müssen. Und wir schieben das heute alles hinter einen Vorhang und verschieben den zeitlich immer um 10, 20, 30 Jahre nach vorne in der Hoffnung, dass irgendeine nachfolgende Generation dann beginnt, damit aufzuräumen und diese Fehler zu bezahlen. Und das ist natürlich sozusagen gemein, würde man sagen, und unfair, nächste Generationen in eine Abhängigkeit zu zwingen für Entscheidungen, für die andere verantwortlich sind. Und ich glaube, in dem Gesamtkontext muss man diese Dinge bewerten. Ich habe das Problem, dass oft darüber nur in Teilauswirkungen und Sektoren, entweder über die verkehrstechnische Perspektive gesprochen wird, über irgendeine wirtschaftliche vielleicht, aber nie über die Wirkung im Gesamtsystem. Und die Wirkungen entstehen aber auf ganz vielen Ebenen der Gesellschaft, auf der soziologischen oder auf der Ebene der Gesellschaft, auf der wirtschaftlichen natürlich, Stichwort Kosten und natürlich auch auf der verkehrlichen. Also um es salopp zu sagen, um den Stau in irgendeiner Straße um ein paar Autolängen zu reduzieren, nehme ich ganz viel Folgewirkungen und Folgeschäden auch in dem System in Kauf, die dann sozusagen auch nicht nur aus dieser Logik heraus nicht mehr gelöst werden können, sondern das Problem nur verschärfen. Also alles in allem natürlich in deutlichem Widerspruch.
Der Herr da in der letzten Reihe, von mir aus gesehen links, genau.
Hello, I'm going to speak in English because I have a question first to Olivia and then to Aida, Godwin and Olivia. So to Olivia, you said about 2,000 kilometers of bicycle lanes in Nairobi and are the, sorry? 500. Oh, 500, okay. And are these separated lanes or are these just painted lanes?
They are separated. They are not all continuously in one long format, but they are on the roads, separated from the main traffic.
And another question to all three of you. You know that in Austria we have bicycle driving licenses for children. So everybody who is turning 10 can, in the school, can take a course. Mm. And then he will get his first driving license for a bicycle. You know, and with this license, he is allowed to take part in the traffic when he is 10. Otherwise, it's 12. Do you think, now I'm asking you, all three of us, this would be a role model for Africa as well? Because I think it would be a great idea because then they learn, and when they later drive the bike, they will remember, oh, I have to take care about when I was a child, I was driving the bicycle and I was struggling with the driving license for the bicycle. You know, so have you ever thought of it? And do you think it makes sense, like in Africa or in South America?
That's the coolest thing I've heard. So I will be looking for you after this to see what that looks like. Never thought about it. First time I'm hearing it. We have been training adults to cycle. So it will be very interesting to see what that license looks like. But my only fear from an African perspective is we are always looking for ways to get money out of anything we do. So my fear is that we will start taxing children for having a license to cycle on a road. But it's a really good idea. I'd like to learn a little bit more about it.
Yeah, absolutely. I mean, if you build safety culture, okay, in kids, yeah, from the starters, they grow up to ride motorcycles, cars, and stuff like that. So I think, yeah, it's really interesting. And
actually, it's a voluntary thing, you know, but they do it in the, I don't know, fourth class in the grand school.
So it's actually built into their education curriculum, sort of. That's, yeah, really interesting. Because when we're talking about the motorcycles in Ghana, okay, part of the safety problem is, you know, the lack of training, you know, to do this, you know, safely. He doesn't have a job. Motorcycles are there. People want transport. If I put it on the road, I can get people to ride it and get money. If people already had this, you know, safety consciousness, okay, from the starters, it helps, right? I think, yeah, it's a nice idea, and these are some of the things that I would like to hear more about, yeah.
Weitere Fragen aus dem Publikum? Bitte die Damen. Ach so, entschuldige. Danke.
Thank you. I want to add something about the criteria for the STA. And it is, yes, about innovation. And also, we award for projects that have been implemented in the past year. For example, the cities that will apply in 2026 are eligible for projects implemented in 2025. So that's how, you know, we make sure that projects are recent and that they are setting up progress very current. So yes, in case anybody is interested in participating or nominating their city, nominations will be open in 2026, February. And yeah, there's no cost on any of this process. So yeah.
Also das war quasi eine Einladung an die Stadt Wien, sich zu bewerben. die Dame in der zweiten Reihe hat eine Frage. Zeigen Sie noch mal auf, dann findet Sie der Kollege mit dem Mikrofon da vorne in der zweiten Reihe. Kommt schon. Ach so, dritte, Entschuldigung, ja.
Ich halte das Mikrofon.
Wenn Sie sich kurz vorstellen, bitte, und sagen, an wen die Frage gerichtet ist.
Ja, Entschuldigung. Ich hatte das Glück, vor 15, 16 Jahren in Ägypten eingeladen zu sein, und ich war am Anfang vom Flughafen bis zu dem kleinen Ort bei der Autobahn völlig erstaunt. Es war fünfspurig und die sind alle nebeneinander gleichberechtigt gefahren. Drei Spuren für die Autofahrer, eine Spur für Fahrrad, ein Moped, eine Spur für Fahrrad und an der fünften Spur ein kleiner Esel mit einem Wagerl, wo die Brote oder große Bananenblätter transportiert wurden. Es haben die Autofahrer einander überholt, nicht weil sie es eilig hatten, sondern ja, sie haben mit einer Ente gequietscht. Das war so tuck tuck, ne? Und ich habe dann gefragt, was bedeutet das? Hat der überholen wollte, hat dem Vorderen mit diesem Zeichen gegeben, dass er ihn überholen möchte, und der ist auf die Seite gefahren. Also die Menschen haben dort völlig andere Einstellung zu dem Auto, also zu ihrem Fortbewegungsmittel. während bei uns in Europa und vor allem in Amerika die Männer vor allem sich durch ihre Automarke identifizieren. Und meine Frage ist jetzt, ich habe dort in Kairo keine einzige Ampel gesehen und trotzdem bei dieser Millionen-Traffic hat es keine Autounfälle gegeben. Auch die anderen waren inkludiert in dem relativ gemütlichen Fahrtweise innerhalb der Stadt. Keine Ampel, keine Polizei, die da irgendwie etwas, eine Kreuzung reglementiert. Mir gefällt aufgrund der Referate ist die Einstellung zu Fortbewegungsmitteln eine völlig normale und großartige Einstellung, von der wir nur lernen können. Vielen Dank.
Also das war mehr ein Statement quasi, wie das
Frage war nach den Ampeln.
Mobilität sozialen Regeln unterliegt. Jetzt frage ich mal den Herr Frey, haben Sie eine Ahnung zu Ampeln in Kairo? Können Sie da was aus dem Ärmel schütteln?
Nein, aber natürlich funktioniert das System, wenn Sie die Geschwindigkeit reduzieren, dann funktioniert das System natürlich gleichmäßig. Aber es ist natürlich trotzdem eine Frage des Verkehrsaufkommens unter unterschiedlichen Verkehrsarten mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, wie weit man das auch steuern kann. Ich meine, man kennt das natürlich auch aus anderen Millionen Metropolen wie Delhi etc. oder indischen Städten. Ich sage mal so, das ist schon harter Tobak dort noch einmal die Straße überqueren zwischen dem ganzen motorisierten Verkehr, der dort stattfindet. Also das funktioniert natürlich, je gleichmäßiger und homogener das Geschwindigkeitsniveau ist zwischen den einzelnen Verkehrsteilnehmern und je insgesamt niedriger. Das funktioniert natürlich bei niedrigen Geschwindigkeiten bei 10, 15 km/h, aber je schneller das wird, desto problematischer, dann brauchen Sie wieder technische Hilfsmittel, um sozusagen diese Geschwindigkeit zu brechen, damit beispielsweise Fußgänger oder nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer die Straße queren können. Aber ja, also gibt natürlich auch unterschiedliche Gestaltungsformen, nicht Kreisverkehre etc., wo sie dann auch keine Verkehrslichtsignalanlagen, Ampeln brauchen.
Ja, zu dem Thema Ampeln vielleicht nur noch ein Stichwort, können Sie dann alle zu Hause googeln, aber das ist, finde ich, ganz interessant von der Geschichte her. Das Stichwort lautet Jaywalking. Das ist in der Verkehrsgeschichte sozusagen, habe ich mir mal angeschaut und das finde ich ganz interessant, dass ungefähr vor 100 Jahren, also dann, wann die Autos sozusagen zum Massenverkehrsmittel wurden, davor war ja eigentlich der Standard das, was wir auch auf einigen Fotos gesehen haben, dass einfach alle den öffentlichen Raum gleichberechtigt nutzen. Und dann zu der Zeit waren die wenigen Autos, die damals eingeführt wurden, waren eher so quasi die gefährlichen Objekte, die anderen gefährden. Und es gab eigentlich Anfang der 1920er Jahre in den USA eine eher Anti-Auto-Stimmung, weil das ja sozusagen die Verkehrsunfälle, auch eben mit dem Fokus auf Kinder. Also da gab es dann große Demonstrationen, wo dann sozusagen die Familien für die getöteten Kinder auf die Straße gingen und gesagt haben, wir brauchen da Regeln, das geht so nicht. Und dann mit dem Begriff Jaywalking hat es dann sozusagen die Autoindustrie geschafft, die Geschichte ein bisschen umzudrehen und sozusagen die unverantwortlichen Jaywalker, also das heißt unverantwortliche Fußgänger, die einfach in die Luft schauen und sozusagen einfach auf die Straße spazieren, die Geschichte umzudrehen, sodass dann die sozusagen eigentlich eher die Ursache, also die Ursache für die Verkehrsunfälle sind. Und Verkehrsampeln hat man dann eben in den USA zum Beispiel Mitte der 1920er Jahre eingeführt im Zuge dieser Kampagne, um halt jetzt einfach gesagt die Fußgängerinnen von der Straße fernzuhalten. Und davor war sozusagen das, was wir jetzt als Begegnungszone wieder in Österreich einführen und eigentlich sehen, dass das zumindest in Leuten, wo viele Menschen einfach unterschiedlich unterwegs sind, sehr gut funktioniert, wo man nämlich per Gesetz sozusagen da gezwungen ist, aufeinander Acht zu geben. Das war eigentlich vor 100 Jahren der Standard. Und dann eben in dem Jahrhundert, wo die Autos sozusagen auch die Städteplanung dominiert haben, waren eben gerade die Verkehrsampeln für Fußgänger die Methode, wie man halt eben sozusagen dem Auto den Vorrang eingeräumt hat und gesagt hat, geh ja nicht auf die Straße, weil sonst bist du selber schuld, wenn du über den Haufen gefahren wirst sozusagen. Also nur kurze Ausführung, wenn das interessiert, bitte gerne mal zum Stichwort Jaywalking ein bisschen googeln.
Dankeschön. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Jetzt habe ich richtig gezählt, dritte Reihe, rechts, der Herr.
Mein Name ist Karpenitz, ich komme aus dem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Der Verkehr braucht vom Fahrrad bis zum hoffentlich Elektroauto. dazu braucht man eine gesunde Wirtschaft. Das heißt, ich muss mich entwickeln. Und hier der Sprung zur Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben 70 Jahre, von MIWA haben wir gehört, 75 Jahre Entwicklungszusammenarbeit. Das funktioniert nicht, weil die Leute nicht genügend Geld haben, manche nicht einmal genug Geld, um sich ein Fahrrad zu kaufen. Jetzt ist die Frage an speziell die Moderatorin, weil sie ist vom Südwind: Wie wäre es, wenn wir endlich einmal eine Fehleranalyse der Entwicklungszusammenarbeit machen, um den Leuten wenigstens genügend Geld für ein Fahrrad, vielleicht für ein Elektrofahrrad? Und dann werden wir Herrn Frey, möchte ich Herrn Frey noch nennen, er hat mir nämlich sehr viel indirekt mitgegeben. Wir sollen nicht unbedingt auf die Experten hören, ich habe heute schon mit einem gesprochen, und wir sollen alte Systeme hinterfragen. Das wäre meine Frage an Sie und an das Podium.
Also eine ganz strenge Regel für Moderatorinnen ist ja, dass sie sich nicht inhaltlich äußern dürfen. Und da halte ich mich jetzt einfach dran. Aber die Frage ist natürlich im Raum platziert und kommt an den richtigen Ohren an. Die Entwicklungszusammenarbeit ist und bleibt in der Kritik. Das ist so. Herr Frey, Sie waren angesprochen, aber es...
Ein Experte für die Entwicklungszusammenarbeit, ja. Aber... Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass es immer nur am Geld liegt oder am Geldmangel, sondern die Frage ist auch, where does the money go? Ja, also wo geht das Geld dann tatsächlich hin und wer profitiert? Also der Begriff des Empowerments ist ja heute schon gefallen und alle Lösungen, die Richtung Empowerment mittel- und langfristig, das ist natürlich schon auch mit Ressourcen verbunden, da haben Sie natürlich vollkommen recht, aber alle die Prozesse, die Richtung Empowerment gehen, Richtung Unabhängigkeit, Richtung Autarkie, und zwar sowohl der Regionen als auch der Menschen, ich glaube, das ist der Fokus und das ist vielleicht in der Vergangenheit wenig beachtet worden. Und man hat natürlich wir haben widersprüchliche Tendenzen. Wir haben Systeme, die sagen, wir wollen sozusagen ein bisschen dieses Top-Down, man will ihnen helfen, ja, diese Entwicklungszusammenarbeit auch. Und auf der gleichen Seite aber zerstört man Local Economies, ja, mit dem Wirtschaftssystem. Also das, was weiß ich, die kennen ja diese Dinge wie die Europäische Union beispielsweise, die Landwirtschaft fördert, die großindustrielle Landwirtschaft und dann kleinbäuerliche Landwirtschaft in Entwicklungsländern zerstört damit. Und Kleinbauern. Also wir leben in einem zutiefst widersprüchlichen und handeln auch, wir ja selbst auch in einem zutiefst widersprüchlichen System, weil wir geben vor, was zu tun, aber machen gleichzeitig was anderes. Im Einzelnen, mit dem leben wir tagtäglich als Individuum, aber auch als Gesellschaft institutionell. Und das ist so, wie wir sagen, wir geben einen Euro da, aber in Wirklichkeit geben wir 2 oder 3 Euro da und die konterkarieren wieder diesen einen Euro, den wir dort eigentlich investieren. Und ich glaube, das sind die großen Dilemmata in diesem Thema, dass es sehr viele Engagierte gibt, die versuchen, das zu machen, und dass es dahinter aber große Systeme gibt, die sehr mächtig und mit sehr vielen Ressourcen ausgestattet sind, die ganz andere Ziele verfolgen, die sich nicht um die einzelnen lokalen Interessen kümmern, sondern deren einziger Interesse ist, maximizing the profit of the corporation, also den Profit zu maximieren, kurzfristig. Ja. Und das sind diese Ausbeutungsstrategien, die nach wie vor in Gange sind und die sehr viel Einzelarbeit und Einzelengagement zerstören. Und ich glaube, die muss man transparent aufzeigen und sich noch mit dem stärker auseinandersetzen. Das ist natürlich ganz schwierig, auch für kleine Organisationen, auch wie Südwind. Aber sie tun es natürlich in ihrer Berichterstattungsarbeit und sozusagen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit, soweit ich das mitbekomme auch. Aber natürlich haben wir konterkarierende Systeme auch, die ganz andere Dinge fördern, wie das, was wir heute da diskutieren, die Big Solutions fördern, die Infrastrukturen bauen wollen, die 1,5 Jahre später wieder kaputt sind etc. und die Menschen dann alleine lassen damit. Also deswegen ganz stark für das Local Solutions, Empowerment of the People. sozusagen. Vielleicht ist es, ist, glaube ich, nicht der Paradigmenwechsel jetzt in dem Sinne, aber sollte eigentlich ein verstärkter Fokus sein. Und ich glaube, da passiert auch einiges in die Richtung. Mhm.
Und ich glaube, in diese Richtung von Empowerment, also es ist sehr wichtig, die ganzen Bildungsprojekte, weil es ist ein Kreis. Also zum Beispiel, es gibt Schule für Frauen in Tansania mit unserer Projektpartner Mavuno, die dann die Mädels, das Token, vielleicht haben von uns ein Fahrrad bekommen, damit sie dann in der Schule kommen. Aber wenn sie dann das Studium schaffen und dann in die Universität gehen und dann dort bleiben und die Projekte weiterhelfen und so, dann können sie vielleicht die Fahrräder für die nächste Generation kaufen und so weiter und so fort. So deswegen ist Bildung, ich finde, sehr, sehr wichtig für die Zukunft und für dieses Empowerment. Dankeschön.
Genau, die Dame da hinten.
Mein Name ist Elisabeth Campestrini. Ich bin Co-Gründerin der Organisation Health for All, Access to Health is a Human Right. And my question goes to all these wonderful best practices that have been presented, or the representatives of the international best practices. Hence, I will speak in English. I work in development cooperation since many years in Kosovo as a pilot for Western Balkans, a region that has not been mentioned today, and where the need for change is very evident as well, but where at the same time, local experts and academics and think tank representatives work very hard already in this direction. And my question will now come more from the area of health and environment, because obviously the impact of the at times very, very bad emission scene and many other factors that lead to detrimental environmental situations for the people need to be addressed from three additional perspectives. First, evidence-based approach. So my question is, to what degree did the impact of the current environmental situation in these different countries on the health of the situation also play a role in your wonderful projects, first. Second, how did the evaluation process during the implementation of the process also focus on health-related matters? And we have heard from the Netherlands that the health impact of children, I understand, that suffered due to lack of road safety within the area of emergency medicine emergency, meaning accidents, but to what degree did also the health prevention factors, how healthy it is to use bikes, for example, play a role? So sorry for so many questions, but thank you again for the wonderful project presentation.
Olivia, next.
Lot of very interesting questions you've asked. Feel weird sitting like this. So first, when we started, we were not really aware of how much this pollution was, because emission factors for Africa have never been calculated. But we did understand that there were respiratory diseases. So one of the things we started to do was ask hospitals how many of these people are showing up. And the hospitals would just tell us, we're not sure what the cause is, but we see this number of patients. And for that, we went to organizations like UNEP and UN Habitat, and we asked them if there was anywhere in the world they had measured this. And they gave us little gadgets that we would put on bicycles and on cars just to measure how much emissions this bicycle was experiencing. So we would do both at the same time, measure and try and figure out how to help with the reduction. So right now, for example, Nairobi City Center, you cannot enter Nairobi City Center if you are on a motorbike, which is not electric. So that was the first thing that was done. We do know we can't cut out completely everything, but the few studies which are continuously being done at least are helping us to have an appreciation around how much cleaner the air is by reducing just one asset of the bikes. So that was a step one. When it comes to children, I don't know if there's any statistics around that, but the thing that has become, because there's not enough data, the thing that you see a lot happening in the global South Africa is that things are running parallel. Let's try this out as we measure. Let's try this out as we try and figure out what the change looks like. So I think the academics call it applied research. So we're doing both at the same time to try and figure out what the solutions will be. We don't know whether we're being successful or not, but can we see change? The answer is yes. Do we see some sort of reductions in certain areas? The answer is yes. Do we fully understand it? No. We're still trying to figure that out. I hope that gives you some...
Health really feature, you know, a lot. And even in respect of these motorcycles, you know, that I talked about, you hear from hospitals that many of the serious, you know, cases of fatalities from the roads that are presented to the emergency unit, motorcycles, you know, a lot of them. And yeah, part of the problem is, you know, what you talked about. These developments kind of, you know, happen before policy, you know, sort of, you know, catch up. And so the vehicles are in no adequate comprehensive planning, you know, for their safe use. And then they sort of, you know, create, you know, problems that, you know, affect, you know, everyone. And and because young people, you know, ride these days a lot, so the health impact sort of, you know, disproportionately affect, you know, young people and also children, because pedestrian, you know, fatalities, for instance, is one of the highest in Ghana, and most of the people that get involved are, you know, sort of, you know, children. So these mobility discussions, I agree, could use, you know, a lot of focus on health and stuff like that, aside from emissions and all these things. There are huge, broad, you know, health implications on them. Yeah. Thanks for pointing out, really.
Ich schaue mal zum Philipp. Hat Veronika Ortiz auch was zur Gesundheit?
Yes, okay. Perhaps that, and it's connected also to the affordability of transportation, private vehicles, and the model that prioritizes private vehicles. They leave out, you know, a large amount of the population. So the money, you know, sometimes in these the cities or in some models, they have to invest a large amount of money straightforward to invest in sustainable mobility projects, in electric public transportation, not cars, but public transportation, in design for bicycles and pedestrians. But at the end, the savings of this big investment is huge, yes. But at the end, there will be a lot of savings in health because we're transforming the main system that contributes to poor health. In the long road, for the long vision, those savings can help in areas like that, like health, education, care, public spaces, investment. So cities need to really reconsider where are they investing their money. It's not just a mindset, it's really a long-term vision for a city and for their economy, but also for the quality of life of their people. So just with that, I want to close saying that we really push and promote and encourage cities and organizations and development banks, private funding to invest in public transportation and sustainable mobility. If we're talking about electrification, let's discuss public transportation electrification and consider all the savings and all the benefits that they will bring in so many areas of people's lives.
Of course.
Just to give you an example of a study that's happening in Nairobi at the moment. So we have a lot of these electric buses. In ICE, people did not really appreciate the smell of diesel. But for some unknown reason, when people started using electric buses, they started to get dizzy. And we don't know why. But we do know that it does affect people above the age of 40. And there are certain characteristics of people who say that every time they enjoy the ride on an electric bus, but it makes them really dizzy, which they never used to experience on ICE. So now we're trying to figure out what is it about electric buses that gives people these dizzy spells, you know, that they're experiencing. And we can't really explain it, but it is an effect out of it that now has become a study.
Can I just add quickly, because that was the fourth question, sorry, do you include health professionals? Because I think it makes sense, for example, also in this regard. Thank you. Yes.
So, jetzt schaue ich nochmal. Ah ja, wow, heute haben wir eine angeregte Diskussion. Der Herr in der ersten Reihe links war zuerst und dann. Bitte, wenn Sie Ihren Namen sagen und an wen Sie die Frage richten.
Ja, Walter Wotzell. Am Beginn ist in einem Einführungsstatement gesagt worden, dass eines der Ergebnisse dieser Tagung sein könnte, dass andere nicht Fehler begehen, die wir schon gemacht haben oder umgekehrt. In diesem Zusammenhang möchte ich fragen, wie weit zum Beispiel die Nutzung der Autorikschas in Ghana auch der gleichen sozialen Falle unterliegen könnte, wie es bei uns das Auto gemacht hat. Der Erfolg des Autos beruht ja darauf, dass es nur dann den großen Erfolg bringt, wenn es nicht übermäßig benutzt wird. Also die soziale Falle. So wie im Kino, wenn einer oder bei irgendeiner Veranstaltung, wenn einer aufsteht, sieht er vielleicht besser. Aber wenn alle aufstehen, sehen alle gleich schlecht, nur es ist unbequemer. Und das ist für mich ein Argument für die Förderung des öffentlichen Verkehrs, weil ab einem gewissen Ausmaß der Nutzung dieser Fahrradrikschas wird der Erfolg zum Problem werden. Und das wäre eigentlich eine Aufgabe der Administration, den öffentlichen Verkehr zu verbessern. Danke.
Ja, absolutely. I mean, the whole city could contain only so much of them, right? And of course, they also all compete for the same pool of passengers, you know, within the city. The argument you're making has already, you know, emerged. And so part of some of the organic solutions that people are sort of designing themselves, I'm studying a group of auto rickshaw operators in Accra, that's the capital of Ghana. They found by themselves that, okay, when they all move on the road, the passengers, you know, get split. So I don't get my sales, a lot of money. You don't get a lot of money. The other person doesn't get a lot of money. So they themselves began to do a shift system. Okay, so in the afternoon, you would operate, and then you go back home. Then in the evening, you know, they would sort of, but then you and I would also come on the road so that they all could, you know, sort of benefit from, you know, the system. But this is just a solution a few people are trying to, you know, commonsensically design for themselves. But you are unlikely to get it to sort of scale, right? And that's precisely why, yeah, your argument for, you know, public transport system is sort of. And actually, these solutions emerged in the context of lack of public provision of transport, and also linked to employment and stuff like that, right? So a bigger, more structural solution in terms of job creation and also creating an effective public transport system could sort of, you know, solve these problems. Because over time, the people themselves would realize that it's really not, you know, sort of sustainable. They all get to lose, you know, and all that, yeah.
Nein, brauchen Sie eine Übersetzung? Nein, dann hat genügt. Ich glaube, da drüben war eine Frage, genau.
Also, Werner Scholl, mein Name. Ich habe eine Frage, und zwar an eigentlich eh alle, aber vor allem auch an die Stadt Wien, nämlich wie stellt man sich in Zukunft vor mit diesen ganzen Akkumulatoren, die es für die Elektromobilität, also die gebraucht werden, die zu recyceln bzw. die zu entsorgen? Und die zweite Frage war, jetzt habe ich es vergessen.
Na, dann fangen wir mal mit der ersten an. Also es ist ja kein Repräsentant der Stadt Wien hier am Podium, muss man mal fairerweise sagen. Aber vielleicht die Herren haben vielleicht eine Idee.
Genau, das ist natürlich, also beim Thema Elektromobilität oder Elektromotoren, wie Sie richtig sagen, gehen natürlich auch viele Ressourcen, braucht man viele Ressourcen. Jetzt muss man ganz grundsätzlich mal sagen, der Vorteil von diesen Ressourcen ist, dass man sie überhaupt wiederverwenden kann. Das ist ja bei fossilen Treibstoffen eben nicht so, die werden verbrannt, dann sind sie weg. Bei den Materialien, die zum Beispiel bei Elektroautos eben verbaut werden, die haben den Vorteil, dass man sie recyceln kann. Dazu braucht es noch strengere Richtlinien. Es gibt ja auch EU-Richtlinien, also Vorgaben, die genau in diese Richtung gehen. Kreislaufwirtschaftsstrategie gibt es auch in Österreich. Da gibt es noch viel Verbesserungspotenzial und Bedarf, das ist überhaupt keine Frage. Derzeit ist es so, und ich glaube, das wird auch so ein bisschen die Zukunft dann eigentlich sein, dass also das sogenannte Second Life, dass die Akkus, die in den Autos verbaut werden, wenn sie nicht mehr in den Autos eingesetzt werden können, weil die Leistung abnimmt, was, Klammer auf, bei jetzt, ich weiß jetzt keine konkreten Zahlen mehr, aber einige Tests haben schon gezeigt, dass die Leistungsdauern, die Lebensdauern von den Akkus eigentlich länger sind, als davor sozusagen angenommen oder befürchtet wurde. Also die halten eigentlich eh ganz gut. Aber wenn sie dann nicht mehr in Autos eingesetzt werden können, dann gibt es immer noch das Potenzial, dass man sie eben in einem Second Life anderweitig einsetzt. Als stationäre Akkus zum Beispiel, da ist ja wiederum so ein bisschen das Thema Netzstabilität generell, das ist wieder ein bisschen ein anderes Themenfeld, aber ganz allgemein gesprochen, dass man dann sozusagen die Akkus, die im Auto eben nicht mehr verwendet werden können, zum Beispiel auch im Haushalt oder im öffentlichen Raum sozusagen als stationäre Speicher dann einfach einsetzen kann. Aber das ist natürlich zentral, dass man eben die Ressourcen, die man da hat, im Kreislauf hält und dann nicht eben einfach wegschmeißt, weil sonst hat man, wie Sie richtig sagen, eben, oder wie Sie richtig anmerken, die Kritik im Vergleich zu fossilen Energieträgern natürlich nichts gewonnen, ist klar.
Und jetzt mache ich es, achso, ja, bitteschön.
Ja, yeah, thank you very much. Yeah, I think, yeah, the idea of, you know, recycling these things, yeah, it's really great. But as someone from Africa, I'm really not hopeful about it, because most of these things end up, you know, on our continents, you know, anyway. It's one of the projects that I've begun to develop around, yeah, this EV mobility. And so maybe part of the solution is please don't consume a lot of vehicles yet. Okay, there are other, you know, more sustainable solutions, and I've seen a lot of them creating spaces for people to walk. That is changing this car dependency, you know, system of, you know, planning the city. We were having a conversation about, you know, these EVs and stuff like that. They don't solve, you know, a lot of the, you know, structural problems that if you actually change the car dependency, it could sort of, you know, fix it. So, yeah, recycling is very hopeful, but maybe we could do more than just changing the vehicle types, you know, changing from ICE EVs to sort of, you know, EVs and stuff like that. And think more broadly about creating cities that if you really don't have car or don't have to rely on a car, you still can assess the things that, you know, matter to, you know, your life and stuff like that. Yeah.
Jetzt mache ich Sie. Ja, genau, bitte. Jetzt mache ich Sie vorher beim Topfenstrudel. Wenn jemand noch eine Frage hat und noch keine gestellt hat, dann ist jetzt der letzte Moment. Also der Herr leider kein zweiter Topfenstrudel. Da hinten links, und das ist dann auch die allerletzte Frage, wenn ich auf die Uhr schaue. Dass Sie bitte Ihren Namen sagen und an wen die Frage gerichtet ist.
Ja, danke. Mein Name ist Andreas Höpflinger. Ich habe eine kurze Bemerkung. Ich finde das Beispiel, was der Herr Frey gebracht hat, über Seoul gut. Aber es ist natürlich ein ganz ein anderer Kontext. Wenn ich so eine Stadt, kann ich nicht mit uns vergleichen. Da geht es darum, dass sich die Siedlungsstruktur komplett verändert hat, dass es auch ein Projekt ist zur Entwicklung des Central Business Districts. und dass 400 Kilometer U-Bahnen gebaut worden sind und die Autobahnen jetzt in anderen Regionen, weil sich die Stadtstruktur verändert hat, gegangen sind. Ich würde da eher jetzt das Utrecht nehmen, Kanal statt Autobahn. Das ist naheliegend. Aber jetzt ist mein Thema wirklich, was ich an alle stelle. Wir diskutieren über Antriebsarten etc. Aber das Gesamtsystemverkehr, wie kann ich jetzt in 20 Jahren mit automatisierten Fahren, was kann ich da verändern? Brauche ich dann überhaupt noch den Verkehr in dieser Art oder kann der mit wesentlich geringeren Mitteln, und natürlich meine ich nicht eine Shared Economy, die jetzt profitgetrieben ist, wie wir es heute schon haben, sondern Systeme, die eine günstige Mobilität auch für arme Menschen bietet und die leistbar sind und die nicht durch große Konzerne verwaltet werden und angeboten, die dann 30% des Geldes abschöpfen, was für die Vermittlung zum Beispiel gebraucht wird. Da hätte ich die Frage, was ist die wirkliche Alternative außer dem Antrieb?
Nur um uns kurz zu erinnern oder auch mich zu erinnern, Seoul war die Stadtautobahn, die abgebaut wurde, genau, dass das noch präsent ist. Und vielleicht, um die Frage zu konkretisieren, Sie haben am Anfang gesprochen, Herr Frey, von der Zieldefinition. Wie definiert man, in welche Richtung Mobilität gehen soll? Das ist ja ein Verhandlungsprozess, der wahrscheinlich voller Widersprüche ist, weil alle wollen mehr öffentlichen Raum, der frei nutzbar ist und viele wollen wahrscheinlich trotzdem Individualverkehr. Vielleicht können Sie uns da so eine Idee geben, wie man, wenn ich die Frage da so ein bisschen konkretisieren darf von dem Herrn, wie man so einen Aushandlungsprozess optimalerweise gestaltet.
Ich glaube nicht, dass es die Widersprüche gibt. Verkehr ist Mittel zum Zweck und nicht Selbstzweck. Und wenn es um Mittel zum Zweck geht, dann geht es darum, wie komme ich zur Schule, wie komme ich zu meinem Arbeitsplatz, wie komme ich zu meinen Freunden, wie komme ich zum Einkaufen. Und das ist das, was die Leute beschäftigt. Das Problem ist nur, dass das Auto oder schnelle Verkehrssysteme sich ganz andere, ihre eigenen Strukturen schaffen. Das Auto schafft sich Dinge, die außerhalb der Gemeinschaft liegen, außerhalb der Ortschaft, irgendwo draußen konzentriert, sogenannte Economy of Scale. Und damit ist die Geschichte, glaube ich, klar, weil überall dort, wo man fragt, was die Leute wirklich wollen, dann sagen alle, wir hätten gern die Geschäfte im Nahumfeld, wir hätten gern ein sicheres Wohnumfeld für unsere Kinder, die draußen spielen können. Wir hätten gern den Arbeitsplatz in der Nähe. Wir möchten eigentlich nicht jeden Tag 25 Kilometer oder 30 Kilometer oder weiter zum Arbeitsplatz pendeln. Das wollen die Leute. Und man müsste ihnen einfach sagen, dass diese Ziele dann erreichbar sind, vor allem auch, indem wir das Verkehrssystem wieder verändern. Dann kommen die Dinge auch wieder in die Nähe zurück. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich glaube, wir haben viele dieser Lösungen, die hier angesprochen worden sind, auch mit Walking und Cycling. So alle diese Unabhängigkeit von Konzernen, mit geringeren Kosten für den Einzelnen, kann ich heute mit Fuß und Rad eigentlich sehr gut bewerkstelligen. Und auch mit Public Transport, auch mit öffentlichem Verkehr, insbesondere dann, wenn die Community, also wenn er dann die Gemeinde oder die Stadt sich darum kümmert und nicht ein Privater, dann funktioniert ja diese sozialverträgliche und für alle sehr gut und einfach zugängliche Accessibility und Mobilität. Also ich glaube, dass es diese Systeme schon gibt und je sozusagen einfacher sie sind in ihrer technischen Ausführung, ich habe zuerst den Begriff der Low-Tech verwendet, desto geringer sind die Kosten in der Maintenance, also in der Haltung für die Gesellschaft. Immer dann, wenn etwas sehr technologisch ist, werden die Kosten für die Gesellschaft hoch, weil dann natürlich viele Tech-Konzerne und so weiter im Hintergrund damit Gewinne machen. Deswegen bin ich immer für Simple Solutions, für einfache Lösungen, die überschaubar sind und die von kleinen Communities auch gemanagt werden können und wo es im Hintergrund keine Konzerne gibt, die Daten sammeln und sozusagen damit Geld machen, dann sind wir in der Abhängigkeitsspirale und davon sollten wir uns eigentlich Schritt für Schritt eigentlich wieder entfernen.
Super, danke schön.
That's really fantastic. And I think as academics and also transport practitioners, we could use more effective communications about these things. Your point about this clash between individual needs, we want our cars, and this thinking that, okay, we need to sort of try to move away from these things because of the problem. I don't know how huge issue it is here, but in the US and the UK, very contentious, okay? The moment you mentioned something about land use changes, trying to these, you want to take our cars from us, right? That kind of the point. So we could use more communication around these things to make it clear. Nobody wants to take, you know, people's cars. The idea is that we want to just create cities that if I don't have car, I should still be able to, you know, access things, you know, that matter for our life. I think, yeah, because it's really, really part of the public resistance about these new important changes that we need to be able to move in a way that is sustainable, that is equitable, and that is also, you know, very helpful for, you know, everyone else. Really fantastic. Thank you very much.
Dankeschön. Der Blick auf die Uhr sagt mir, dass das eigentlich ein ziemlich gutes Abschlussstatement von euch beiden war. Danke Ihnen, danke euch fürs Dabeisein, fürs Mitdiskutieren. Bevor ich die allgemeine noch Danke-Runde erweitere, mache ich eine kleine Werbeeinschaltung. Südwind ist ein entwicklungspolitischer Verein, der auch Ehrenamtliche hat, die da so um die Kurve schauen. Es wird Ende November ein Buen Vivir-Labor geben. Das ist ein Mitspieltheater. Wenn Sie Fragen dazu haben, genau, hebt mal kurz die Hand, Walter, Lisa, genau, dann sind das die beiden Herrschaften. Ansonsten möchte ich sehr herzlich danken dem Philipp Sacher, der uns verbunden hat mit Mexiko. Dann möchte ich danken den Kollegen von der Stadt Wien, die die Technik gemacht haben. Das sind immer so die Menschen im Hintergrund, aber ohne die geht gar nichts. Und auch im Hintergrund sind die beiden Dolmetscherinnen, die sich auch einen großen Applaus verdienen. Das war ein langer Einsatz. Genau. In dem Sinn danke ich für die lange und kurze Anreise. Die war ja sehr unterschiedlich. Ich wünsche einen schönen Abend und sage, das Buffet ist eröffnet. Yeah.